Dankeschön für den schönen Einstieg in die Predigt heute. Das kann ich ja gar nicht mehr toppen hier, ne? So. Das ist ein gutes Bindeglied, dieses Theaterstück, von der letzten Predigt letzte Woche zu der Predigt heute. Wenn ihr letzte Woche nicht dabei wart, dann hört euch die Predigt nochmal an, dann seid ihr richtig gut vorbereitet, also im Nachhinein dann, habt ihr den Anschluss gefunden. Und wenn ihr grundsätzlich von der Predigtreihe Predigten irgendwie verpasst habt, dann hört die doch gerne nach auf unserer Internetseite, dass ihr bei dem Thema Königskultur auf dem Laufenden seid. Beim letzten Mal, da haben wir erkannt, dass Jesus sich nicht gegen das alttestamentliche Gesetz an sich wendet. Er sagt jetzt nicht irgendwie, das Alte Testament und das, was Mose gesagt hat, ist alles falsch, sondern er sagt, ich habe das alttestamentliche Gesetz erfüllt. Also ich stehe dahinter, aber ich kann mit meinem Leben das auch leben, was gefordert ist. Und ich habe das auch mit meinem Leben gelebt. Und wenn wir jetzt auf das Alte Testament schauen, dann ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir durch Jesus hindurchschauen und dass wir durch Jesus das Alte Testament verstehen lernen. Und dass wir versuchen, an das Leben des Alten Testaments so ein bisschen heranzukommen, durch die Person von Jesus Christus, weil er diese ganzen Gebote und Gesetze erfüllt hat. Errettung geschieht nicht durch ein perfektes Leben und durch selbstgemachte Reinheit, sondern Errettung geschieht durch Glauben an Jesus Christus. Er ist derjenige, der alles für uns errungen hat und wir dürfen an ihn glauben, wir dürfen von ihm profitieren, wir dürfen von seiner Gesetzeserfüllung profitieren, weil wir das so nicht hinkriegen und wir dürfen uns umkleiden lassen von seiner Gerechtigkeit, von seiner Reinheit, weil wir nicht so rein sind und weil wir das nicht so hinkriegen, wie Gott das eigentlich will. Durch Glauben an Jesus wird unser Leben neu. Ja, wir sprechen auch davon, dass wir wiedergeboren werden, dass wir zu einem neuen Menschen werden und dass der Geist Gottes in uns Wohnung gemacht hat. Und der Geist Gottes, er macht unser Herz innerlich neu. Also es geht nicht um äußere Reinheit, dass wir nach außen etwas darstellen, was wir nicht sind, sondern es geht darum, dass wir andere Menschen werden. Und das können wir selbst nicht tun, sondern das kann der Geist Gottes nur tun in uns, wenn wir ihm Raum geben, dass er uns umgestaltet, dass wir andere Menschen werden und dass wir mehr dem entsprechen, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und in dem Sinne können wir dann auch gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes sein, weil es in uns etwas gibt, eine Kraftquelle, die wir vorher nicht hatten und weil Gott uns von innen her verändert hat. Ich möchte mit uns heute einen Schritt weitergehen und ganz praktische Felder des Alltags anschauen. Wir sind immer noch in der Predigtreihe über die Bergpredigt und letztes Mal, das war so ein bisschen theoretischer Abschnitt, jetzt geht's in die Praxis hinein und das ist ein ganz langer Abschnitt und deswegen kann ich nicht auf jeden einzelnen Vers da detailliert eingehen, sondern ich werde so Sachen herauspicken. Wir beschäftigen uns mit dem Abschnitt Matthäus 5, die Verse 21 bis 48. So, habt aber keine Angst, ne? Alles schön in Häppchen aufgeteilt, gut verdaulich für euch heute Morgen. Also, wir wollen dem ein bisschen nachspüren. Jesus predigt diese Bergpredigt und er möchte diese Kultur des Königreiches Gottes näher bringen. Er möchte, dass wir als seine Nachfolger verstehen, worum es ihm eigentlich geht, was auf seinem Herzen ist, was ihm wichtig ist, welche Prinzipien in seinem Reich Gottes gelten, welche Haltung er gelebt haben möchte. Darum geht's. Und wenn man in diesen Abschnitt hineinschaut, dann stellt man fest, dass der Abschnitt unterteilt ist in Unterabschnitte und bei diesen Unterabschnitten steht immer am Anfang so ein kleiner Passus, den wir hier auch sehen. Das geht in etwa so, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So, und das finden wir immer wieder. Ne? Zu den Alten wurde geredet, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch das und das. Ist die Frage, ja, was meint Jesus jetzt hier mit diesen Alten, zu denen geredet wurde? Worauf spielt er da an? Spielt er da jetzt auf das alttestamentliche Gesetz an sich an, auf Mose an und sagt, ja, aber im Buch Mose steht das und das, es steht geschrieben, müsste es dann eigentlich heißen? Ja, immer wenn die Bibel davon spricht, dass in der alten Bibel, im Alten Testament etwas geschrieben ist, dann steht, es ist geschrieben. Hier steht aber, es ist gesagt worden zu den Alten. Das heißt, Jesus, er wendet sich jetzt in dem Ganzen, was wir gleich betrachten werden, auch da wieder nicht gegen das alttestamentliche Gesetz als Ganzes, wo er sagt, ich bin dagegen und ich mache jetzt was ganz Neues und was anderes, sondern er wendet sich gegen die mündliche Tradition im Judentum, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten im Laufe der Jahrhunderte sich zusätzlich zu dem Gesetz Auslegungen ausgedacht hatten, wie sie das verstanden haben. Und da sagt er, ihr habt gelernt durch diese mündliche Tradition das und das und das und das, ich aber sage euch das und das und das. Und er nimmt wieder Bezug auf den eigentlichen Sinn des Gesetzes und vertieft das Ganze auch noch mit seiner Auslegung des Ganzen. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, nämlich sonst kommen wir nicht zusammen mit der Predigt vom letzten Mal, wo wir festgestellt haben, Jesus ist nicht gegen das Gesetz als solches, sondern er ist gegen diese Tradition, die dazu erfunden wurden. Okay, aber jetzt geht's in die Praxis hinein und wir schauen uns den ersten Punkt an und lesen aus Matthäus 5, die Verse 21 bis 22. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Krass, oder? Jetzt frage ich mal nicht ab, ne, wer solche Wörter schon mal in den Mund genommen hat, aber wir spüren, oh wow, das ist also Mord, ja, wer hat schon mal einen Mord begangen, könnt ihr nachher beichten, kommen, ja, wahrscheinlich wird keiner kommen. So, aber diese anderen Punkte, da stellen wir fest, das sind ja auch wir sprechen ja solche Worte aus, wir haben ja solche Dinge in den Herzen. Für die frommen Juden war genauso wie für uns ganz klar, du sollst nicht morden. Das ist ein Gebot und Gott will das nicht und das macht ja auch keinen Sinn so. Also wir halten uns dran und das ist auch nicht so schwer zu halten, behaupte ich mal. Das ist ein recht einfaches Gebot zu halten. Aber Jesus, er legt jetzt hier den Finger in die Wunde und rührt da so ein bisschen rum und sagt, ja, das ist einfach zu halten, zu sagen, ja, ich habe nicht gemordet und das stimmt auch. Aber was ist denn mit der Ursache von Mord? Wo kommt Mord eigentlich her? Man fängt ja nicht einfach so an und sagt, ich habe jetzt gerade Lust und ne, so. Sondern da ist ja was, was irgendwie ursächlich in uns drin ist, was sich aufbaut. Über Gedanken, über Gefühle, über Sprüche, die man sich zuruft. Und da sagt er, ja, wie sieht's denn damit aus? Wie sieht's denn mit Gedanken des Zorns aus? Wie sieht's denn mit Wut in uns aus? Wie sieht's denn mit Hass aus? Wo Hass in uns eine Rolle spielt, wo wir Hass Raum geben, wo wir Gefühlen, negativen Gefühlen Raum geben und wo diese Gefühle dann irgendwie auch nach draußen kommen, indem wir Schimpfwörter sagen, zum Beispiel, übereinander. Vielleicht nicht in der Gegenwart des anderen, aber vielleicht, ne, irgendwie so für sich, wenn man zu Hause ist. Ja, der hat das und das wieder gemacht, der Spinner und so, ja? So. Diese Geschichte. Und Jesus sagt, es greift zu kurz, es ist zu wenig, einfach nur zu sagen, ja, ich habe nicht gemordet und ich habe das Gebot erfüllt, ich bin fein raus. Er sagt, ja, das ist schön, wenn du nicht gemordet hast, aber wie sieht's denn mit diesen anderen Sachen aus, die eigentlich wie so eine Kausalitätenkette sind, wenn du da anfängst mit diesen negativen Gedanken, dann kann das eventuell irgendwann mal da enden. Und selbst wenn es nicht da endet, ist das auch schon Sünde. Jesus hält den Frommen den Spiegel vor und zeigt ihnen, so rein wie sie tun, sind sie nicht. Nicht die äußere Tat an sich zählt alleine, sondern die Motivation dahinter, die Gedanken, die Gefühle, die man nicht im Zaum hält, wo man einfach so, ja, ich lasse es einfach mal laufen und dann kommt es raus. All das zählt dazu. All das zählt dazu. Königskultur im Reich Gottes, der erste Punkt, es geht immer um eine Herzensreinheit. Es geht um Herzensreinheit. Es geht nicht darum, dass wir äußerlich alles putzen, ja, wie hier die Dame, die sich vorbereitet auf den Besuch, aber dann letztendlich irgendwo, da ist er, ja, der Haufen, den Schmutz hier verstecken. So. Es geht darum, dass wir ganz rein sind, vom Inneren her. Und das ist eine Kultur, das ist etwas, was Jesus uns weitergeben möchte, dass wir da einsteigen und dass uns das bewusst wird, dass wir so leben wollen. Herzensreinheit. Wir müssen nicht nur außen gesäubert werden oder sauber sein, sondern auch und gerade von innen. Vielleicht fragst du dich mal, wo merkst du, dass du zwar äußerlich dem Bild eines guten Christen entsprichst, wo man sagen kann, hey, super, Kuchen gebacken, ja, auf Anfrage sofort Ja gesagt, irgendwie Wohltätigkeitsbazar mitgemacht und irgendwie einen Dienst hier gemacht und außen ist alles okay, guter Christ, alles abgehakt, aber wo du feststellst, innerlich bist du nicht so sauber, wie du nach außen vorgibst zu sein. Wo spürst du, dass du negativen Gefühlen zu viel Raum gibst und sie ein Eigenleben führen und dich irgendwie kontrollieren? Wo ertappst du dich dabei, dass du schlecht über andere sprichst und dass du Sachen raushaust, vielleicht nicht in der Gegenwart dieser Person, aber wenn sie weg sind, was du nicht in der Öffentlichkeit machen würdest, was dich nicht gehört? Die Königskultur im Reich Gottes, die weist immer auf den König Jesus zurück. Und es ist wichtig, dass wir das immer klar kriegen. Wir brauchen ihn, die Beziehung zu ihm, um diese Königskultur auch leben zu können. Aus der Beziehung zu ihm können wir Dinge anders gestalten. In ihm ist das Leben, das er sich für uns wünscht. Er kann uns mit diesem Leben beschenken. Der erste Punkt, Königskultur heute, Herzensreinheit. Lass uns mal weitergehen, die nächsten Verse anschauen. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Die Situation damals, ein bisschen anders als heute, die Leute, die waren verstreut in Israel und die sind zu Wallfahrten nach Jerusalem gepilgert, ja, gewandert, ja, finde ich gut, so immer wieder neu nach Jerusalem, Festchen feiern und Opfer bringen, beim Tempel Opfer, Gaben bringen. Und die Situation ist hier so, dass jemand von seinem Zuhause losgeht, wo auch immer der jetzt wohnt. Wenn das jetzt in Galiläa ist, dann geht er bestimmt irgendwie 3 Tage, ja, nach Jerusalem mit dem Ziel, Opfer zu bringen, Gaben darzubringen, Beziehung zu Gott aufzunehmen, wie es damals möglich war. Und dann wird ihm bewusst, wenn er jetzt vielleicht gerade da ist, in Jerusalem, vielleicht steht er gerade in der Schlange und hat, wo man sie anstellt, und hat sein Opfertier vielleicht gerade dabei. Und dann wird ihm bewusst, hey, ich bin unversöhnt. Da gibt's irgendjemanden zu Hause, der hat was gegen mich. Und interessant jetzt hier, diese Betonung, nicht mir wird bewusst, dass ich etwas gegen einen anderen habe, sondern mir wird bewusst, dass ein anderer etwas gegen mich hat. Kriegt ihr den Dreh? Ja? Wir denken immer, okay, wenn mir bewusst wird, dass ich etwas gegen den anderen habe, dann muss ich jetzt mich entschuldigen, dann muss ich den ersten Schritt tun. Aber hier hat derjenige vielleicht selbst persönlich gar kein Problem. Aber er weiß, dass da jemand ist, der mit ihm ein Problem hat. Und dann kommt jetzt hier die Ansage von Jesus, okay, wenn das der Fall ist, dann mach jetzt nicht einfach so hier deinen Opfergang, bis du dran bist und dann ist hier das Tier und dann ist alles wieder Paletti, dann geh wieder nach Hause, sondern dann brich die Sache ab und geh wieder zurück, 2-3 Tage vielleicht, sprich die Person an, wo du weißt, die Person hat etwas gegen dich, versöhne dich, kläre das und dann bring das Opfer, also wieder zurück. Was für ein Aufwand, ne? Und wieder zurück. Also wie viele Tage muss der da unterwegs sein? Können wir manchmal denken, ja, lohnt sich das? Muss das jetzt sein? Kann der nicht einfach sein Opfer zu Ende bringen und dann sich vornehmen, dass er dann, wenn er zu Hause ist, dass er die Sache dann anspricht und dann klärt? Und Jesus sagt, nee, brich die Sache ab, brich Ich sag mal, brich das fromme Getue ab und kläre zuerst das, was Priorität hat, nämlich die Beziehung miteinander. Und dann kannst du immer noch opfern und dann ist das Opfer auch ein wohlgefälliges Opfer vor Gott. Krass. Also wie viel Aufwand, wie viel Energie und was Jesus auch da fordert. Und wir gehen manchmal so lapidar drüber hinweg. Versöhnung miteinander hat Priorität. Das ist auch Königskultur des Reiches Gottes. Versöhnung ist wichtiger als Gottesdienst, ist wichtiger als Abendmahl, ist wichtiger als Anbetung und Lobpreis, ist wichtiger, als dass wir unseren Dienst tun. Versöhnung hat Vorfahrt. Und mangelnde Versöhnungsbereitschaft, die schadet. Die schadet uns persönlich, die schadet dem anderen und die schadet der Gemeinschaft als Ganzes. Deswegen ist so wichtig, dass wir da hinhören. Und der Heilige Geist, der ist so feinfühlig, dass er gerne spricht. Wenn wir dann Situationen haben, wir müssen jetzt keine Opfer mehr bringen, aber wir kommen in den Gottesdienst und wir wollen Jesus anbeten und dann spricht der Heilige Geist auf einmal, hey, da ist doch etwas mit der und der Person, da ist doch irgendwie was vorgefallen. Komm, such doch das Gespräch, klär das doch. Oder wenn Abendmahl ist, ja, man erinnert sich, man geht in sich, man prüft sich und da ist diese leise Stimme wieder. Oder man bereitet sich zu Hause auf einen Dienst vor und man hat auch diese leise Stimme da. Die Erinnerung an diese notwendige Versöhnung. Aber wie schnell, wie leichtfertig hören wir drüber hinweg und sagen, ach komm, ist nicht so wichtig. Hauptsache, es geht einfach so weiter. Ich bin hier doch in der Schlange und ich warte, ich habe doch hier was zu tun. Ich glaube, dass Jesus uns herausfordert, an dem Punkt dieser Versöhnung erste Priorität einzuräumen und zu sagen, nein, ich möchte nicht weitermachen wie bisher. Ich möchte, dass ich so mit Jesus unterwegs bin, wie er sich das vorstellt. Ich möchte die Dinge klären. Und ich möchte der Erste sein, wenn ich davon weiß, dass da irgendwie was zwischen einem ist, dass ich dann das erste Gespräch suche, dass ich nicht darauf warte, bis der andere, der müsste ja, und eigentlich hat der ja auch Schuld, und so weiter und so weiter. Sondern dass man den ersten Schritt geht. Und ich glaube, dass Jesus sich am allermeisten freut, wenn Versöhnung tatsächlich passiert und wenn Freiheit da ist und wenn man wieder zusammenkommt. Ich glaube, es setzt auch sein Wirken in unserem Leben frei, wenn Versöhnung passiert. Wir gehen weiter zum dritten Punkt in diesem großen Abschnitt, Matthäus 5, die Verse 27 bis 28. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ähnlich wie beim ersten Thema, wo es über den Mord ging, wo man sagen kann, hey, mit Mord habe ich nichts zu tun, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ich bin irgendwie fein raus, so, das ist gar nicht mein Thema, kann es einem mit dem Thema Ehebruch auch so gehen? Dass man sagt, nein, Ehebruch habe ich nicht gemacht, alles okay, wir sind schon so und so lange verheiratet und macht einen Haken dahinter und alles ist gut. Oberflächlich damit umgehen. Und Jesus sagt, hey, geh nicht oberflächlich mit den Geburten um, sondern geh mal in die Tiefe. Und er legt wieder den Finger in die Wunde der Menschen, nämlich auch Ehebruch beginnt ja nicht einfach mal so. Sondern Ehebruch ist eine Sache, die in den Gedanken und in den Gefühlen, im Inneren des Menschen entsteht. Und er sagt, guck doch mal da rein. Wie sieht's denn mit deinen Blicken aus? Wie sieht's denn mit deinen Gedanken aus? Wie sieht's denn in deinem Inneren bezüglich Ehe und Ehebruch aus? Was ist denn da in dir, was dich beschäftigt? Vielleicht hast du noch keinen Ehebruch körperlich tatsächlich vollzogen, aber vielleicht sehr wohl durch die Art des Anschauens von anderen Personen oder durch Gedankenspielereien, die in diese Richtung gehen, ist da was zerbrochen und kaputt gegangen und bist du innerlich untreu geworden. Und Jesus sagt, hey, das ist ein Thema. Das ist gar nicht dann so der große Unterschied, ob du das wirklich begangen hast oder ob das innerlich passiert ist. Letztendlich ist es eine Geschichte, ein Zusammenhang, der hier ist. Und Jesus möchte, glaube ich, hier wachrütteln und er möchte auch hier etwas von seiner Königskultur weitergeben. Ist eine spannende Frage, die immer wieder kommt, auch in Gesprächen. Ja, ab wann ist denn dieser begehrliche Blick begehrlich? Also ab wann ist ein Blick begehrlich? Und kann man überhaupt heutzutage mit dem Ganzen, was man in Medien sieht und was man mitbekommt in der Werbung, geht das überhaupt ohne begehrliche Blicke ab? Man ist dem Ganzen ja irgendwie ausgesetzt, ne? Überall halbnackte Gestalten und so. Ich glaube, dass es nicht um den ersten Blick geht. Manchmal sieht man Sachen, sieht man Personen, auch hübsche Personen, und sieht man irgendwelche Bilder und man kann ja nicht irgendwie mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen, okay? Das heißt, man sieht etwas und dann ist aber die Frage, wie reagiert man darauf, was man sieht? Und was ist der zweite, was ist der dritte, was ist der vierte Blick? Nimmt man das und geht da stärker rein in dieses Denken, in dieses Betrachten? Oder sagt man, okay, ich habe einmal jetzt was gesehen, aber ich will jetzt nicht mehr sehen und ich will mich gar nicht damit beschäftigen. Und man hat einen anderen Fokus. Man setzt bewusst einen anderen Fokus. Ich glaube, hier gibt es dann diese Trennung, ob etwas dann zur Begierde wird oder ob man etwas nur mal gesehen hat. Letztendlich kann man da auch die Weichen stellen. Jesus, er ruft seinen Nachfolgern zu. Zu der Königskultur gehört auch Treue in der Ehe. Treue in der Ehe, nicht nur nach außen, nicht nur für alle sichtbar, sondern vom Herzen her. Vom Herzen her. Dass man dem Partner gegenüber treu ist. Und diese Treue, die gilt es zu bewahren und die gilt es auch immer wieder zu entdecken und da hineinzugehen und auch darum zu kämpfen, dass das möglich ist. Der beste Schutz vor Ehebruch ist eine erfüllte Ehe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder daran arbeiten, dass die Ehen erfüllt sind, dass wir zufrieden sind, dass wir glücklich sind, dass wir Schritte gehen, wenn wir in Stagnation verfallen sind, dass wir wieder gucken, wie kann man die Ehe beleben. Sonst wird es irgendwann gefährlich. Jesus spricht in diesem ganzen Abschnitt, der noch weiter ist, auch davon, dass man versuchen aus dem Weg gehen soll. Da, wo unser Auge uns zur Sünde verführt, sagt er, dann reißt das Auge raus. Und da, wo die Hand uns zur Sünde verführt, dann sagt er, dann hackt die Hand ab. Es ist besser, ohne Augen und ohne Hände ins Reich Gottes zu kommen, als mit Augen und mit Händen letztendlich in der Hölle zu landen. Überspitzt ausgedrückt. Was meint Jesus letztendlich? Er sagt, kämpfe darum, wenn Versuchung da ist, dann sieh zu, dass die Versuchung irgendwie abgehackt wird. Selbst wenn es dich was kostet, selbst wenn du dich entscheiden musst, Dinge irgendwie sein zu lassen, hack das ab, weil es ist wichtiger, dass du innerlich rein unterwegs bist und dass du innerlich die Treue bewahrst. Das kann etwas kosten. Lasst uns nicht zu schnell aufgeben, auch was schwierige Situationen in Ehen angeht. Lasst uns nicht zu schnell denken, dass Scheidung eine einfache Lösung wäre. Und dann ist ja alles irgendwie paletti und dann bin ich frei und dann kann man wieder irgendwie neu schauen und so. Scheidung ist immer ein schmerzliches und ein grauenvolles Dilemma. Manchmal ist es vielleicht der allerletzte Ausweg aus einer ganz schlimmen Situation, aber es ist nie eine gute Lösung. Und es ist nie das, was Gott ursprünglich wollte. Es ist immer ein großes Dilemma. Und der Grundgedanke Gottes ist lebenslange Ehe. Und Monogamie ist nicht altmodisch, sondern entspricht der Inspiration Gottes. Das ist Gottes Gedanke. Und es gibt Leute heutzutage, die sagen, ach, Monogamie und nur einen Partner und so, das kann man gar nicht leben und so sind wir Menschen gar nicht gestrickt und die Evolution hat das irgendwie anders vorgesehen und so, ne? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr solche Berichte irgendwie hört von Prominenten. Das ist Schwachsinn. Ja, Gott hat sich das ausgedacht und es ist möglich mit Gott. Und es gibt nichts Besseres als diese Monogamie, diese Ehe, die ein Leben lang hält, in Treue zusammen zu sein, das ist der Plan Gottes. Und alles andere, das gaukelt irgendwie was vor, ja, das malt Bilder und letztendlich bist du auch leer und kaputt danach, wenn du auf diesen Weg einschlägst. Nächstes Alltagsthema. Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Hier ist es dann sogar der ganze Abschnitt, den ich reingenommen habe. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, ein Eid darfst du nicht brechen, du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten ein ausgetüfteltes System sich überlegt, wie sie mit Schwüren und mit Eiden umgehen. Und das ist so komplex und so komisch, dass ich gar nicht mich da rein vertieft habe. Ich weiß nur, dass es irgendwie komisch ist, ja? Also die haben gesagt, wenn man diesen Schwur macht, ja, was weiß ich, bei Gott im Himmel, dann gilt dieser Schwur. Und wenn ich jetzt hier schwöre bei dem Thron Gottes, dann gilt der Schwur nicht. Also irgendwie solche Konstrukte, ganz komische Sachen. Und dann haben die dann in Geschäftsverhandlungen und so, dann haben sie geschworen, was das Zeug hält, aber immer mit solchen extra Beispielen, ja, also wobei sie jetzt schwören. Und für sie war das dann ein System zu sagen, okay, hier, da muss ich es nicht ganz so ernst nehmen mit meiner Wahrheit und hier muss ich mich aber wirklich dran halten, weil das vor Gott auch ein Schwur ist und so. Und letztendlich die Leute, die mit den Leuten zu tun hatten, die so geschworen haben, die mussten sich dann wiederfinden in der Situation, dass die gar nicht mehr wussten, ja, was ist denn jetzt hier Wahrheit? Was meinen die denn jetzt wirklich? Kann ich mich wirklich darauf verlassen, auf das, was sie sagen oder nicht? Schwierig, schwierig. Und Jesus, er kennt dieses ganze Dilemma, was in der Zeit der damaligen, in der damaligen Zeit passierte. Und er sagt, hey, hört doch überhaupt auf zu schwören. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie ein System zu haben, was jetzt richtig und was falsch ist und wie man sich jetzt da ausdrücken muss und so, sondern kommt doch zur Wahrhaftigkeit eurer Sprache zurück. Wenn ihr etwas sagt, dann muss das klar sein. Wenn ihr Ja sagt, dann soll es Ja sein. Wenn es Nein ist, dann muss es Nein sein. Und nicht irgendwelche komischen Konstrukte. Das war letztendlich so die Kernaussage in diesem ganzen Statement von Jesus. Euer Wort soll gelten. Die Königskultur ist eine Kultur der Wahrhaftigkeit, des wahrhaftigen Redens, wo man darauf bauen kann, wenn einer etwas verspricht, dann meint er das auch so. Wenn einer etwas sagt, dann meint er das ehrlich. Da muss man nicht irgendwie noch grübeln, ja, macht er das wirklich, hat er es wirklich so gemeint und vielleicht ist das irgendwie so ein Ausweg, den er da sucht und so, sondern es muss klar sein. Leute, die im Reich Gottes unterwegs sind, da muss man sich aufeinander verlassen können, auf das, was man sagt. Klarheit und Zuverlässigkeit im Reden, Echtheit und Wahrheit. Es gibt manche Christen, die nehmen diesen Bibelabschnitt und sagen, okay, Jesus hat hier verboten, dass man schwören soll und dass man Eide auch auf sich nehmen soll. Und die haben dann ein Problem damit vor dem Gericht zum Beispiel. Wenn sie als Zeuge geladen werden, ihr kennt das vielleicht, da muss man manchmal auch unter Eid aussagen. Und das ist dann für die schon schwierig, weil sie sagen, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich jetzt hier ungehorsam werden gegen dem, was Jesus gesagt hat. Also ich wäre da ganz entspannt, ja, weil die Richtung von Jesus ist, dass wir zu dem stehen, was wir sagen, dass das die Wahrheit ist, immer. Ob ich jetzt mit dir einfach so rede oder ob ich beim Gericht bin und unter Eid aussage, das soll von der Qualität meines Redens keinen Unterschied machen. Darum geht's ja eigentlich. Es geht nicht darum, dass ich nicht auch unter Eid vor Gericht aussagen dürfte, aber wenn, dann muss es auch passen und es soll keine Unterschiede geben. Das wäre mein Ansatz, das hier so zu verstehen, auch in solchen Situationen, wo man sich dann vielleicht auch mal im Gericht wiederfindet. Da hätte ich jetzt kein schlechtes Gewissen als Christ, auch unter Eid auszusagen. Okay, wie wahrhaftig bist du mit deinem Reden? Wie zuverlässig hältst du Absprachen und Versprechen ein? Oder wie leichtfertig gehst du damit um? Wie oft ertappst du dich dabei, wenn du erzählst und wenn du Sachen einfach berichtest, dass du das positiv zu deinen Gunsten ausschmückst und dass du das so ein bisschen größer und toller machst, als es vielleicht eigentlich war? Wo merkst du, dass du es mit der Wahrheit nicht immer so genau hältst und sich kleinere oder größere Lügen durch deine Gespräche ziehen? Und das fällt alles mit da rein. Wahrhaftigkeit im Reden, Königskultur leben. Überprüf dich doch mal, wie es da bei dir aussieht. Der letzte Punkt in diesem Abschnitt. Matthäus 5, die Verse 43 bis 44. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also hier nochmal die Erinnerung, ja, an das, was ich in der Einleitung gesagt habe, dieses Gebot, du sollst deine Feinde hassen, ne? Das finde ich nicht in der Bibel. Okay, es ist diese mündliche Tradition im Judentum, wo gesagt wurde, okay, im Alten Testament steht, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, das gibt's, deinen Mitmenschen lieben. Und dann haben sie letztendlich dazu genommen, aber du sollst deinen Feind hassen. Im Alten Testament, auch da schlägt schon das Herz Gottes für die Liebe zu den Mitmenschen, zu den Menschen. Lieb deinen Nächsten. Und die Frage ist aber, wer ist mein Nächster? Und wer war für die Juden damals im Volk Israel, wer waren denn die Nächsten? Das waren ihre Volksgenossen. Das waren die Leute, mit denen sie unterwegs waren. Und in der Zugehörigkeit des Volkes haben sie das definiert. Alle, die zu uns gehören, die müssen wir auch richtig lieben. Und die anderen halt nicht so. Feinde. Und das war die klare Trennung. Ganz, ganz einfach in ihrem Denken. Der Radius der Nächstenliebe war festgezogen. Und Jesus, er sagt, dieses Denken ist jetzt ganz, ganz weit weg von dieser Königskultur des Reiches Gottes. Es geht in der Königskultur des Reiches Gottes nicht darum, dass wir, die wir jetzt alle im Reich Gottes sind, dass wir uns alle total lieb haben und dass wir Liebe hochheben und sagen, ja, wir wollen füreinander da sein und alles ist lieb und schön. Und nach außen hin sollen wir hassen und uns abgrenzen und böse sein und so. Das ist es nicht. Sondern Jesus sagt, wir sollen uns lieben und wir sollen auch die lieben, die Feinde von uns sind. Und das ist jetzt eine ganz andere Qualität. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist eine ganz andere Herausforderung für uns. Jesus sagt, selbst die Sünder und die Gottlosen, die lieben die, die sie lieben. Das ist gar keine große Geschichte. Ja, wenn du irgendwie Liebe bekommst von irgendwem, dann gibst du irgendwie Liebe zurück. Aber bei den Personen, die dich hassen und die dir Böses tun, wer liebt denn da? Ich habe mal einen Spruch gelesen, der geht so: Auf etwas Gutes Böses zu erwidern, ist teuflisch. Auf etwas Gutes Gutes zu erwidern, ist menschlich. Auf etwas Böses Gutes zu erwidern, ist göttlich. Ich sag's nochmal, ist ein bisschen verwirrend, aber ihr kriegt das hin. Auf etwas Gutes mit Bösem zu erwidern, ist teuflisch. Auf etwas Gutes wiederum Gutes zu erwidern, das ist nur menschlich. Das kriegen wir alle irgendwie hin. Aber auf etwas Böses mit Gutem zu erwidern, das ist die göttliche Qualität. Und das ist die Königskultur, die Jesus hier hineinlegen möchte, zu sagen, hey, seid nicht nur menschlich unterwegs, nicht nur so, wie ihr fühlt und denkt und wie es aus euch herauskommt, das kriegen die anderen auch hin. Sondern hier ist es eine göttliche Geschichte. Hier ist es eine Sache, die ich euch geben will, dass das Reich Gottes duftet in dieser Zeit und in dieser Welt, dass klar wird, hier haben wir es mit Gott und seinem Wirken und seinem Geist zu tun. Weil da Menschen sind, die sogar ihre Feinde lieben. Und nicht nur oberflächlich, pro forma und wieder einen Haken gemacht, ja, ich habe da mal ein nettes Wort der Person gesagt, sondern Liebe, die vom Herzen kommt, die warm ist, Liebe, die echt ist, Liebe, die praktisch ist. Er sagt, wir sollen für die Feinde beten, wir sollen ihnen Gutes tun. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Und das fordert uns vielleicht am allermeisten heraus. Weiß nicht, wenn du in dein Leben schaust, wie viel Gegner und Feinde du benennen kannst, wo du sagst, ja, da sind tatsächlich die und die Personen, die meinen es nicht gut mit mir und die hauen mir immer eins auf den Deckel und die sind immer irgendwie so drauf, dass die mich fertig machen und so. Die haben was gegen mich, die haben was gegen meine Familie, die haben vielleicht was gegen meinen Glauben. Und Jesus sagt, lieb deine Feinde. Lieb deine Feinde. Und alles in dir, menschlich gesehen, wird sagen, nein, nicht die Person. Ich kann die Person nicht lieben, weil ich bin so verletzt und die ist so gemein und so. Und das ist menschlich. Das ist auch total okay, so zu fühlen erstmal. Aber Jesus, er sagt, bleib da nicht bei stehen, sondern tauche ein in meine Kultur, lass dich verändern durch den Geist Gottes und zapfe meine Kraft an, damit du auch lieben kannst. Und an dem Punkt merken wir, diese Liebe, so wie sie da benannt ist, und dann gibt es auch konkrete Beispiele, ja, wenn wir irgendwie beleidigt werden, wenn einer uns mit der Hand schlägt, ja, dann sollen wir die andere Wange hinhalten. Das ist jetzt irgendwie die Situation, dass wir beleidigt werden. Ne? Das mit dem Handrücken wurde geschlagen, so ist es da ausgedrückt. Das ist eine Beleidigungssituation. Jemand beschimpft uns, dann sollen wir uns nicht wehren, dann sollen wir nicht irgendwie zurückkeilen und zurückschlagen, sondern wir sollen es stehen lassen und mit Liebe begegnen. Oder wenn da jemand ist, wie hier der römische Besatzungssoldat, der sagt, okay, du bist jetzt verpflichtet, mit mir 1 Kilometer Marsch zu machen und du sollst das Gepäck nehmen, für mich tragen und ich bin jetzt hier der über dir Stehende als Besatzungssoldat, dann soll man nicht nur 1 Kilometer gehen, sondern den 2. Kilometer auch noch anbieten. Jetzt haben wir keine Besatzungssoldaten, Gott sei Dank, aber vielleicht hast du ja so einen Chef über dir, ne, der irgendwie sagt, komm, du, das musst du jetzt machen, ne, so, und das regt dich auf. Wie wäre das denn einfach mal noch was anzubieten? Das sind ja die praktischen Umsetzungen, um die es geht. Und dann merken wir, dass wir in diesen Situationen eigentlich zu wenig Kraft haben. Dass wir das nicht einfach so aus uns heraus leben können. Dass wir total herausgefordert sind, diese Dinge zu tun, weil das nicht uns entspricht. Weil das uns irgendwie fremd ist, unserem Wesen, unserem menschlichen Denken und Fühlen. Wie oft bleiben wir hier im menschlichen Bereich stecken? Und ich glaube, das ist auch erstmal gut wahrzunehmen, dass wir da Bedürftige sind. Und dann kommt am Ende von diesem ganzen Abschnitt, kommt dieser letzte Satz, wo Jesus sagt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Okay. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie der Vater, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da kannst du alles reinlegen in diese Vollkommenheit. Du kannst die Feindesliebe reingeben, du kannst die Herzensreinheit reinlegen, du kannst die eheliche Treue reinlegen, du kannst die Wahrhaftigkeit im Reden hineinlegen. All diese Punkte wünscht sich Jesus von uns, dass wir da eine Vollkommenheit darstellen in unserem Leben. Und wenn wir ehrlich sind und dann schauen wir unser Leben an, dann stellen wir fest, oh nein, ich bin gar nicht so vollkommen. Mein Leben ist gar nicht so sauber. Hier, ne, eben die Putzsituation. Da ist hier irgendwie ein Kuchenteig auf den Boden gekommen, ja, und hier sind die Spinnweben und hier sind die Chipsreste und so. Guck mal in dein Leben rein und dann wirst du feststellen, ja, irgendwie schon. An den Punkten, da ist überall irgendwie Dreck. Und Jesus sagt, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das spricht für mich nicht von diesem Druck, okay, hier ist jetzt der Vater im Himmel und er erwartet jetzt von uns, dass wir Vollkommenheit in unserem Leben irgendwie zeigen müssen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann ne, böse. Sondern das spricht für mich von dieser Beziehung, wir haben einen himmlischen Vater, der vollkommen ist. Und wir haben einen König, Jesus Christus, seinen Sohn, der auch vollkommen ist, der das Gesetz erfüllt hat. Und wir haben einen Heiligen Geist in uns, in unserem Herzen, der Wohne gemacht hat in uns durch den Glauben an Jesus, und der Heilige Geist ist auch vollkommen. Wir als Menschen an sich, wir sind nicht vollkommen. Und jetzt geht's darum, aus dieser Beziehung zu Gott, der vollkommen ist, uns beschenken zu lassen, immer und immer wieder neu. Und sagen, Jesus, hier an dem Punkt, da ist das Spinnweben. Hier an dem Punkt, da ist der Fleck in meinem Herzensteppich. Hier in meinen Gedanken, hier in meinen Taten, hier in der fehlenden Liebe. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Alleine bekomme ich es nicht hin. Ich kann nicht eine Vollkommenheitskurbel andrehen und sagen, ich rühre da jetzt rum, bis ich besser werde, bis ich perfekt bin. Das ist Religiosität. Das ist irgendwie eigenes Basteln, ja, seiner Frömmigkeit, Leistungsgerechtigkeit. Es geht darum, das Geschenk von Jesus immer mehr anzunehmen und zu entdecken und auszupacken und zu bekennen, ich bin abhängig von dir. Auch als langjähriger Christ, wenn ich 10 Jahre Jubiläum feiere, wenn ich 20 Jahre Jubiläum feiere, wenn ich 50 Jahre Jubiläum feiere, immer noch bin ich abhängig von Jesus. Und er darf mich umgestalten. Und er soll mich umgestalten dürfen. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Und dass wir Gott unser Leben hinhalten. Und dass wir ihm eine Antwort geben. Und dass wir ihn einladen, dass er wirkt in unserem Leben. Weil wir haben es nötig. Wir haben es nötig. Jesus, so danke ich dir. Ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Vollkommenheit. Ich danke dir für dein Angebot, Herr, dass du uns mit hineinnimmst in dein Reich, in deine Königskultur. Danke für alles, was du vorbereitet hast, Jesus. Herr, und du möchtest Echtheit und du möchtest Herzensveränderung. Du möchtest, dass wir ein anderes Leben leben. Herr, und ich bete darum, dass du zu uns redest durch deinen Heiligen Geist und dass du uns vor Augen malst, wo Unreinheit und Dreck und Herausforderungen in unserem Leben sich befinden. Bete, Herr, dass du uns Personen vor Augen malst, wo Unversöhnung da ist, wo es an uns liegt, den ersten Schritt zu tun. Bete, Herr, dass du uns Situationen ins Gedächtnis rufst, wo wir ganz genau wissen, dass wir nicht richtig gehandelt haben. Herr, und ich bete, dass du uns berührst in deiner Gnade und in deiner Liebe und dass du uns Vergebung zusprichst, dass wir einmal mehr heute deine Reinigung erleben. Jesus, und ich bete darum, dass wir in der Beziehung zu dir verändert werden, mehr und mehr. Dass wir wirklich deine Königskultur leben, weil du drin bist in unserem Leben und weil wir wissen, dass wir alles von dir brauchen. Ich bete, Herr, dass du uns mit deiner Vollkommenheit überschüttest, mehr und mehr. Dass wir andere Menschen werden. Menschen, die dir ähnlicher werden. Herr, und so wollen wir dir in dieser Zeit, wo wir dir Lieder singen, wollen wir dir unser Leben hinhalten. Und dich einladen, dass du wirkst und handelst, dass du uns erneuerst, dass du unsere Herzen neu machst, dass du unsere Liebe zu dir neu machst. Ich danke dir dafür, für alles, was du vorbereitet hast. Danke für alles, was du getan hast. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist. Alles liegt bereit und wir wollen diese Geschenke nehmen und dein Leben leben. Komm und begegne du uns in deiner Kraft. Halleluja.